ja, deine Vergangenheit, danke, schon mal etwas in dein Leben gemacht, deine Vergangenheit, danke, was du heute anders machen würdest? Hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? Bestimmt könnt ihr da etwas nennen und ich kann das auch. Denn vor über 10 Jahren, am 28. Juli 2009, da habe ich hier vorne schon einmal in der Gemeinde über den Text gepredigt, über das wir heute uns anschauen werden, nämlich Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Keiner erinnert sich natürlich, und ich glaube, das ist auch gut so, denn ich glaube, damals den Text und den Sinn, warum Lukas den Text schreibt, völlig verfehlt zu haben. Das glaube ich heute sehen zu dürfen. Denn ich sprach damals über Nachfolge, aber in diesem Text, den wir uns heute anschauen, geht es gar nicht so sehr um Nachfolge, sondern wie Jakobus, Andreas und Johannes, wie sie zum Glauben an den Messias Jesus Christus kamen. Klammer auf, das ist übrigens ein guter Grund dafür, warum du immer deine Bibel zum Gottesdienst dabei haben solltest. Immer deine Bibel dabei, dein Gottes Wort in dein Herzen, damit du auch prüfen kannst, was von hier vorne verkündigt wird und gepredigt wird. Denn das Wort, das Jakobus 3 stimmt, dass wir Prediger auch Fehler machen und schwache Menschen sind. Klammer zu. Und so habe ich die ganze Predigt nochmal überarbeitet, die ganze Predigt. Und ich möchte heute viel treffender darüber sprechen, über das Thema, wenn Sünder Gott begegnen und wenn Gott Sünder begegnet. Wenn Sünder Gott begegnen und wenn Gott Sünder begegnet. Das ist vielmehr die Absicht des Textes aus Lukas 5. Lass uns den Text zusammen aufschlagen und lass uns Lukas 5, die Verse 1 bis 11 lesen. Aber lass uns nochmal vorher beten am Anfang. Unser Vater, wir danken dir für dein kostbares Wort. Es ist nicht ein leeres Wort, sondern es ist unser Leben, wie dein Wort sagt. Und wir brauchen es mehr als alles andere. Hilf uns hier an diesem Tag, schenk uns offene Augen für dich und schenk du mir als schwacher Mensch, dass dein Geist wirkt in allem und du verherrlicht wirst. Amen. Wir lesen Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Und es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn, auf Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass sie an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir in Haus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn ein Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Jesus Christus, er ist ganz am Anfang seines Wirkens in Israel. Vom Zusammenhang zeigt Lukas durch mehrere Wunder seine Vollmacht auf, dass er der verheißene Messias ist aus dem Alten Testament. Und heute sehen wir in diesem Bericht das dritte Wunder, das uns berichtet ist, das des Fischfangs. Und wir sehen darin eine erstaunliche Reaktion von den Beteiligten, was uns vorher nach zwei Wundern, die auch Lukas berichtet, nicht aufgezeigt ist. Jesus tat zwei Wunder in Kapernaum, aber da gab es keine Reaktion. Und offensichtlich erkannten die Menschen in Kapernaum Jesus nicht, dass in ihm der heilige Gott vor ihnen steht. Aber Petrus und die anderen Jünger dürfen das durch das Wunder erkennen. Lass uns einsteigen in die Geschichte und den ersten Punkt ansehen, wenn Sünder Gott begegnen. Wenn Sünder Gott begegnen. Der Sohn Gottes zog durch seine Vollmacht und Wunder, die ihn als Messias bestätigen, ganz viele Menschen an. Viele Menschen strömten zu Jesus an den See Genezareth. Und er wurde dadurch im einstigen Land Zebulun und Naphtali im Norden Israels immer mehr Bekannte. Er brachte ihnen Licht. Und das zog die Menschen, die in der Finsternis gefangen waren, das Licht zog sie an. Und so strömten sie eines Tages am See Genezareth zu ihm. Und der Text sagt, diese Menschen wollten das Wort Gottes hören. Sie waren hungrig nach Gottes Wort. Und wie wunderbar ist das, wenn das auch bei uns der Fall ist. Und wir Gottes Wort hören wollen, weil wir wissen, dass wir es genauso und vielleicht noch mehr brauchen als das Frühstück oder das Mittagessen, was wir heute vielleicht noch zu uns nehmen werden. Ein Ausleger dazu schrieb, damals drängten die Menschen zu Jesus, um Gottes Wort zu hören, aber heute fliehen die Menschen vor Gottes Wort. Heute fliehen die Menschen vor Gottes Wort. Sie vielleicht hörten diese Menschen stundenlang Jesus zu, seine Predigten. Aber heute sieht man, wie Menschen sich schon aufregen, wenn es halt mal ein bisschen länger dauert und die Predigt mal ein bisschen länger ist. Natürlich müssen wir sagen, dass hier vorne nicht der Sohn Gottes steht. Und dass es auch langweilig sein kann, wenn man eine Predigt hört. Aber ich glaube, wenn ich einen lernwilligen Geist habe und sage, Herr, zeige mir, was du mir sagen möchtest, dann kann ich aus jeder Predigt etwas mitnehmen. Und ich muss nicht irgendwo rausgehen und mich verstecken und irgendwie diese Zeit zu überbrücken. Ich kann etwas lernen und aus jeder Predigt etwas mitnehmen. Aber hier predigt der Sohn Gottes, das lebendige Wort Gottes. Nun, die Grundlage der Lehre Jesu bildet damals das Alte Testament, genau wohl die fünf Bücher Mose, die auch in den jüdischen Synagogen gelesen wurden. Aber seine Lehren waren nicht langweilig. Sie waren voller Leben, sie waren voller Kraft, sie waren voller Gnade, sodass die Menschen begeistert waren. Und unbedingt außerhalb den Synagogenveranstaltungen, den regelmäßigen Synagogenveranstaltungen. Sie wollten mehr hören und so auch an diesem normalen Wochentag in einer Woche. Und deshalb drängen sich die Menschen zu Jesus. Und er stand vielleicht hier in Gefahr, ungewollt baden zu gehen, weil die Menschen ihn so bedrängen. Und so suchte Jesus etwas, woraus er gut die Menschen lehren konnte und woraus die Menschen gut wie in einem Amphitheater ohne Mikrofon ihn gut verstanden. Am See Genezareth gab es sehr viele Fischereiunternehmen. Simon und sein Bruder Andreas, Johannes und dessen Bruder Jakobus hatten solch ein eigenständiges Unternehmen. Und im Text hier sehen wir, dass diese beiden Paare zusammenarbeiteten. Seht, zum Fischen damals benötigt man viel Ausrüstung, um Fische zu fangen. Und die war nicht gerade günstig. Und so war es nicht selten, dass sich Fische zusammenschlossen zur Arbeit. Und auch mit gemeinsamen vereinten Kräften von mehreren Booten aus größere Netze auslegen zu können, mehr Fische zu fangen und mehr Profit auch zu machen. Aber der Beruf als Fischer war damals nicht so ein leichter Job. Es war eine sehr anstrengende und ermüdende Arbeit. Um Fische überhaupt fangen zu können, musste man, wie man sagt, nachts schaffen gehen. Denn zu dieser Zeit kamen die Fische an die Seeoberfläche. Tagsüber waren sie in der Tiefe versteckt. Also jeder Arbeitstag war für diese Fischer, es war jeder Arbeitstag eine Nachtschicht angesagt. Ich habe noch nie als Nachtschichtler gearbeitet. Aber wenn man mit Menschen spricht, die Nachtschicht machen müssen, dann sieht man, wie anstrengend das ist, eine ganze Nacht zu wachen, um zu arbeiten, wach zu bleiben. Das ist sehr anstrengend, sehr ermüdend. Und so auch hier diese Berufsfischer. Am frühen Vormittag, als Jesus sich am Ufer des Sees aufhielt, hatten die beiden Fischereiunternehmen gerade eine anstrengende, eine lange Nacht hinter sich, in der sie wie viel fingen? Sie fingen gar nichts. Völlig erfolglos in ihrem Beruf. Und bevor sie zu den wohlverdienten Feierabend gehen konnten, bereiteten sie noch zum Schluss ihre Netze für den nächsten Einsatz vor, indem sie wuschen und vom Schnurz befreiten. Aber an diesem Tag sollte alles anders kommen, als sie planten. Jesus, er sah die vier bei der Arbeit am Seeufer. Er kannte sie schon. Und sie kannten ihn. Es ist hier wohl das dritte Mal, wo Jesus ihnen begegnete. Petrus sah Jesus das letzte Mal in Kapernaum, wo er seine Schwiegermutter heilte. Jesus half seine Schwiegermutter, und ich spare mich, irgendetwas über die Schwiegermutter zu sagen. Jesus heilte sie, er half Petrus, aber nun brauchte Jesus seine Hilfe. Und weil ihn die Massen von Menschen so bedrängten, bat Jesus Simon Petrus, ihm sein Boot zu leihen. Und achtet darauf, wie fein Jesus das macht und wie freundlich Jesus das macht. Er befiehlt Jesus nicht im Vers 3, ihm das Boot zur Verfügung zu stellen und dann etwas weiter wegzufahren, wie wir auch im Vers 4 im Befehl lesen an Petrus. Jesus, er war nicht bestimmt und sagt, leih mir, gib mir das Boot, sondern äußert einfach nur eine Bitte an Simon, sein Boot als Predigkanzel nutzen zu dürfen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Simon Petrus sich hier bei der Arbeit befand. Und außerdem war es gleich Feierabend zu machen. Und jetzt sollte er so einfach die Arbeit abbrechen und sein Boot zu verleihen, nur weil Jesus es haben wollte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du in der Arbeit bist und kurz vor deinem wohlverdienten Feierabend stehst. Bei mir ist es in der Situation der Wunsch, groß, so schnell wie möglich Arbeit hinter mich bringen, alles weg, um endlich nach Hause zu kommen, zu meinem wohlverdienten, nein, nicht Abendessen, zu meiner Familie, möchte ich als erstes sagen. Und dann kommt noch das Essen, ja, das ist auch sehr wichtig für uns Männer, dass wir Essen bekommen, wenn wir nach Hause kommen. Und darin darf mich am besten niemand aufhalten, wenn das so ist, von meinem wohlverdienten Feierabend, ich schnell nach Hause zu meiner Familie. Und dann habe ich meistens so Scheuklappen auf wie Pferde, sehe überhaupt nichts mehr, um endlich nach Hause zu kommen. Aber seht, Petrus hätte hier viel Gründe und Ausreden finden können, um die Bitte Jesus abzulehnen und zu sagen, Jesus, ich habe keine Zeit, ich habe Feierabend gleich, weißt du das nicht? Ich will nach Hause zu meiner Familie. Aber seht, was macht er im Text? Er denkt nicht an sich selber und was er wollte. Er hängt nicht an seine Zeit und seinen Besitz. Er leiht Jesus sein Boot in dieser Situation, damit er das Volk lehren kann. Und das ist ein großes Vorbild für uns, Jesus unsere Zeit, unseren Besitz zur Verfügung zu stellen. Und Jesus erbittet auch uns heute noch ganz freundlich und liebevoll. Nicht so direkt wie bei Petrus, sondern eher indirekt, wenn wir Dinge mitbekommen. Zum Beispiel diese Woche sagt der Manuel, weißt du, nächste Woche, da kommt ein anderer Jünger von mir nach Hünfeld. Er heißt Ralf Knoll. Kannst du bitte dein Haus mir zur Verfügung stellen, damit er eine Herberge hat, damit er einen Platz hat zu schlafen? Kannst du ihm Essen geben? Ich weiß, du bist erschöpft. Du bist müde von deinem Alltag, aber kannst du das bitte für mich machen? Oder hast du mitbekommen, der Wolfgang, er ist im Krankenhaus. Kannst du mir deine Zeit geben und ihn besuchen? Oder hast du gemerkt, die Helga, die es nicht gibt in unserer Gemeinde, sie ist in finanziellen Nöten. Kannst du ihr etwas von dem Geld geben, was ich dir gegeben habe? Merkt ihr, wie Jesus uns bittet, ganz freundlich, wie er dich immer wieder bittet, dass du ihm dein Leben zur Verfügung stellst und eifrig bist zu guten Werken. Selbst dann, wenn du wie ich nach der Arbeit nur nach Hause möchtest. Und wisst ihr, Jesus, er darf das, weil er der Herr ist unseres Lebens. Und er uns trotzdem ganz freundlich bittet und sagt, kannst du mir dein Leben immer wieder geben? Ich frage mich, was nennen wir Jesus Herr, wenn wir nicht tun, was er sagt? Was passiert weiter in unserer Geschichte? Lukas 5, 4 bis 7 möchte ich nochmal lesen. Als er aber aufgehörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus und auf die Tiefe und lasst eure Netze zu empfangen ab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als er dies getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihre Gefährten in ein anderes Boot, dass sie die kämen und ihnen helfen, und dass sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Nach einiger Zeit hörte Jesus auf, das Volk zu lehren. Der Inhalt dieser Predigt ist uns nicht bekannt. Und nun wandte er sich persönlich an Simon, der ihm sein Boot und sein Zeit lieh. Jesus wollte sich nun seinen zukünftigen Jüngern hier offenbaren. Er wusste davon, dass die zwei Fischereiunternehmen die ganze Nacht umsonst gearbeitet hatten. Und interessant ist hier zu Vers 3 der Unterschied. Jesus bittet hier Petrus nicht mehr hinaus auf den See zu fahren, um die Netze hinauszuwerfen. Er gibt ihm einen Befehl. Er sagt, tu das. Und die Antwort Simons ist ein kleiner Einwand, aber dann gehorsam. Und das ist wieder geradezu beispielhaft. Denn seht, wer war denn Simon Petrus, bevor er Jesus ganz folgte? Welchen Beruf hatte er denn? Er war ein erfahrener Fischer, der sein Handwerk wohl jahrelang machte und beherrschte. Und er wusste, dass die Tageszeit total ungünstig war, um Fische zu fangen. Niemand fuhr um die Mittagszeit zum Fischen raus auf den See, denn es ist viel zu heiß am See Genezareth. Und alle Fische ziehen sich deshalb tagsüber in die kühle Tiefe zurück, sodass man nichts fängt. Ein Bibelausleger schreibt dazu, er war einmal am See Genezareth. Da gibt es auch heute noch Berufsfischer. Und er fragte diese, ob sie nicht auch beim Tag die Netze auswerfen würden. Wisst ihr, wie die Reaktion darauf war? Diese Fische haben gelacht. Und dann sieht man, wie viel Energie und Zeitverschwendung, wie viel Unwissenheit das ist, wenn man am Tag das machen würde. Und das wusste auch Petrus und die anderen. Außerdem war er und seine Kollegen müde, sie waren erschöpft, vielleicht auch frustriert von der langen, anstrengenden Nacht, in der sie eben nichts fingen. Und jetzt sollten sie auf eine Anweisung eines fischereiunerfahrenen Mannes aus Nazareth nochmal zum Fischen ausrücken. Stellt euch mal diese Situation vor. Ich will jetzt mal mit euch Hausfrauen etwas vergleichen. Es wäre so, wenn du gerade deine Wäsche gemacht hättest, du hast sie aus der Waschmaschine rausgeholt, wie jede Woche, Tag für Tag, wenn du viele Kinder hast zu Hause. Und nun möchtest du sie trocknen und im Freien aufhängen. Und du merkst durch die schwarzen Wolken am Himmel, oh, da wird bald ein Unwetter kommen. Ich glaube, ich lasse das lieber. Natürlich hängst du als erfahrene Hausfrau die Wäsche jetzt nicht draußen auf. Das ist doch klar, sonst ist deine ganze Arbeit umsonst. Aber dein verehrtester Ehemann sagt dir, nein, nein, da wird kein Unwetter kommen. Du kannst die Wäsche ruhig aushängen. Das ist gar kein Problem. Er fordert dich geradezu auf. Mach das doch. Ist nicht so schlimm. Es wird kein Unwetter kommen. Nun hat aber der Wetterdienst ein Unwetter gemeldet und du weißt das als erfahrene Hausfrau. Und es wäre eigentlich Unsinn, in diesem Fall auf deinen eigenen Mann zu hören, in diesem Fall. Denn er hat ja überhaupt keine Ahnung von dem, was er spricht und was passieren wird. Seht, als Jesus als Tischler hatte genauso wenig Ahnung vom Fischen. Normalerweise vertrauten damals Fischer einen Rabbi in religiösen Dingen, aber niemals in ihren eigenen Erfahrungsbereich der Fischerei. Aber seht, Simon ist hier anders. Er hat schon mit Jesus Unglaubliches erlebt. Jesus erheilte seine Schwiegermutter von einem heftigen Fieber. Er tat einfach ein Wunder und sie war wieder gesund. Und das beeindruckte Petrus natürlich und er vergaß das nicht so schnell, sodass er hier nach seinem kurzen Einwort im Vertrauen sagte, aber Jesus, auf dein Wort will ich das nochmal machen. Ich will die Netze auswerfen, auf dein Wort will ich das tun. Auch wenn das für mich nicht logisch und vernünftig ist. Und seht, mit dem kleinen Wörtchen aber fängt der Glaube von Petrus an. Und dieser zeigt sich auch im Gehorsam. Jemand sagt, es ist ein Glaubensgehorsam, der wider alle Vernunft, gegen alle Berufspraxis und Berufserfahrung, dennoch und trotzdem dem Herrn ganz und unbedingtes Vertrauen schenkt. Ein Vertrauen, das sich im blinden Gehorsam offenbart. Und so fuhren sie jetzt mit Jesus im Boot auf den See, wir können uns das vorstellen. Und sie warfen ihr Netze erneut zum Fang aus. Simon war nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes Gottes. Und es ist interessant, was er gleich erleben wird. Er erlebte die Größe und Macht Jesu haut nur. Durch ein Wunder, Jesu, fingen sie eine große Menge Fische wie noch nie. Sie erlebten, wie der Schöpfer von Himmel und Erde seine Herrschaft über die Natur zeigte. Und Lukas zeigte durch Jesus, er ist nicht nur Herr über die Dämonen, die ihm dienen müssen. Er ist nicht nur Herr über den Körper von uns Menschen, sondern Jesus ist Herr über alles. Jeden einzelnen Fisch des Fanges schuf der Sohn Gottes und über jeden einzelnen Fisch hatte er die Herrschaft in diesem See. Alle Lebewesen im See Genezareth mussten ihm dienen. Und weil Simon den Worten Jesu vertraute und gehorsam war, erlebten sie so einen großen Fang, sodass sogar die Netze begannen zu reißen, sagt der Text. So mussten die beiden Brüder Jakobus und Johannes herbeirufen, sodass sie ihnen halfen. Das heißt, sie füllten beide Boote voller Fische, sodass sie fast sanken. Und seht, so etwas hatten die noch nie erlebt. Normalerweise musste man oft ihre Netze auswerfen, um etwas zu fangen. Sie brauchen als Fische viel Geduld und Mühe, um das zu machen. Und jetzt ging das so leicht und das nur, weil Simon den Worten Jesu gehorsam war. Jemand sagte, wenn ein Sünder bereit ist, Gottes Wort zu gehorchen, dann wird er alle Verheißungen Gottes als wahr erfahren. Wenn ein Sünder bereit ist, Gottes Wort zu gehorchen, dann wird er alle Verheißungen Gottes als wahr erfahren. Und ich frage euch, ihr Lieben, warum erleben wir so wenig Jesus im Alltag? Ist Jesus tot? Lebt er nicht? Ist er nicht derselbe wie damals hier in dieser Geschichte? Nein, aber warum? Ich glaube, weil wir Sonntag für Sonntag das Wort Gottes hören und es vielleicht auch unter der Woche lesen, aber wir setzen nicht mehr um, was Jesus uns sagt. Wir sagen nicht mehr, Jesus, aber weil du es sagst, tue ich das. Ich gebe euch ein Beispiel dazu, was auch mich als Familienvater sehr beschäftigt und das ist unsere Zukunft als Familie. Wie geht es weiter? Wie können wir eine Sicherheit haben, auch in der Zukunft, um ernährt zu sein? Und ich muss mich vorsichtig ausdrücken, um ausgewogen zu sein und nicht falsch verstanden zu werden. Aber wir alle kennen die Worte Jesus, dass wir nicht um unser Leben besorgt sein müssen. Denn wie Gott sogar die Vögel ernährt und die Lilie auf dem Feld kleidet, wie viel mehr wird er auch das für uns machen? Wie viel mehr wird er für uns sorgen? Das kennen wir alles. Aber wisst ihr, was wir machen? Nichts anderes, als die Welt auch tut. Was macht die Welt? Jesus sagt, sie macht sich viel Unruhe über die Dinge. Über die Dinge, die man braucht zum Leben, wie Kleidung und Essen. Und so machen sie sich viel Unruhe darüber, in der Zukunft abgesichert zu sein. Und so schließen Menschen in unserem Land diese und jene Versicherungen ab, um irgendwie abgesichert zu sein. Ich sage nicht, dass wir keine Versicherung haben sollen. Wir müssen sogar manche Versicherungen haben. Und übrigens, man sagt, dass die Deutschen absolut überversichert sind. Und es zeigt, wie groß unser Glaube an Gott noch ist in unserem Land. Viele versetzen ihr Vertrauen nicht auf Gott, sondern auf Versicherungen, auf Menschen oder auf materielle Dinge und Absicherungen. Und wir als Kinder Gottes können da schnell mitschwimmen und uns diese Dinge können uns genauso wichtig werden und zu wichtig. Sie können über Gott sich stellen. Und wir können auch alles tun, um abgesichert zu sein. Aber was sagt dann Jesus zu uns? Wo ist denn eigentlich dann das Problem in unserem Leben? Er bringt es auf den Punkt in Lukas 12. Er sagt, ihr Kleingläubigen. Er sagt, du Kleingläubiger, weißt du nicht, wer ich bin? Wer Gott ist? Weißt du nicht, wie Gott um dich besorgt ist? Dass er alles weiß, was du benötigst zum Leben, auch für deine Familie? Und dass du, wenn du nicht anders bist als die Menschen ohne Gott, das wahre Leben verpasst, indem du zuerst nach meinem Reich besorgt bist? Und dann wie Petrus hier erfährst, dass Gott alle Macht hat im Himmel und auf Erden und dass er bis zu deinem letzten Atemzug für dich sorgen wird. Wo ist denn unser Vertrauen zu Gott, sodass wir sagen, aber Jesus, auf dein Wort hin will ich nicht tun, was die Welt mir vorlebt und was eigentlich vernünftig wäre, sondern ich will als erstes um dein Reich besorgt sein. Und dann sagst du, alles andere wird mir zufallen. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten gehen sollen, denn die Vögel arbeiten ja auch. Wir sollen arbeiten, aber die tägliche Abhängigkeit zu Gott im Vertrauen auf ihn und nicht auf falsche Sicherheiten, die losgelöst von Jesus sind, nicht verlieren. Nochmals dieses wichtige Zitat. Wenn ein Sünder bereit ist, Gottes Wort zu gehorchen, wird er alle Verheißungen Gottes als wahr erfahren. Simon Petrus und die anderen erleben das Ganze hier so deutlich. Ich frage dich, wo ist es bei dir dran, dass du im Vertrauen auf Jesus seine Worte umsetzt? Dass du sagst, Jesus, es ist nicht vernünftig, es ist nicht menschlich, aber ich vertraue dir und ich will tun, was du mir sagst in dein Wort, auch wenn das alle anderen nicht tun. Jesus sagt, selig sind die Gottes Wort hören und selig sind die Gottes Wort tun. Die können sich glücklich schätzen. Aber wohin führt uns das? Wenn wir Jesus erkennen in seiner Macht und Stärke, wenn wir sein Wort umsetzen wollen, das sehen wir in den nächsten Versen, in dem Lukas uns eine interessante Reaktion berichtet von dem Wunder. Lukas 5, 8 bis 10 lese ich nochmal. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder. Und er sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die beim Wahn über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Als Simon Petrus seinen Augen kaum traute, er wusste, das kann nur ein Wunder sein, was hier lebt. Als er die zwei vollen Boote voll Fische sah, wurde ihm bewusst etwas Interessantes. Er erkannte in diesem Moment, wie klein und sündig er gegen diesen allmächtigen Gott ist, der sich in seinem Boot befindet. Jetzt erkannte er, dass in Jesus der heilige Gott vor ihm steht, dem nichts unmöglich ist und von dem er wegen seiner Sündhaftigkeit nicht bestehen kann. Im Lichte Jesu wurde ihm bewusst, wie dunkel es in seinem Herzen aussah. Und diese Erkenntnis demütigte ihn so sehr, dass er vor lauter Angst vor die Füße Jesu fiel. Auch Jakobus und Johannes, Andreas, die bei ihm waren, wurden nach diesem Wunder von einem Schrecken erfasst, sodass sie völlig sprachlos waren. Man könnte das vergleichen, wenn du zum Beispiel ein großes, gewaltiges Gewitter miterlebst, ein Sommergewitter. Es blitzt und donnert da draußen, sodass sich die Balken biegen und du erschrickst. Weil das, was du erlebst, so gewaltig ist, wessen bist du dir dann bewusst? Wie klein und machtlos du gegenüber dem Allen bist. Du hast Ehrfurcht vor diesem Gewitter. Und genauso fühlten und erschrecken diese Männer hier im Angesicht Gottes. Sie fürchteten sich nicht vor den vielen Fischen und dass ihr Boot untergehen soll, sondern sie fürchteten sich vor Jesus, weil sie ihn als Herrn dieser Welt erkannten. Seht, im Vers 5 hatte Simon Jesus noch als Meister angesprochen, als jemand, der wie ein Lehrer in der Schule andere lehrte oder auch Befehle weitergab. Doch jetzt erkannte Simon Jesus als Herrn der Herrscher, als den Gott des Alten Testaments, vor dem kein Mensch bestehen kann. Und in der Gegenwart Gottes musste er Simon Petrus, wie Jesaja schon im Alten Testament, als er Gott sah, zugeben, dass er ein sündiger Mensch ist, von dem er unmöglich bestehen kann. Ihm wurde klar, dass ein heiliger Gott und ein sündiger Mensch nicht zusammenpassen. Und lustig ist, deshalb wollte Jesus mitten auf den See von ihm wegschicken. Er sollte einfach weggehen, mitten auf dem See. Ich weiß nicht, ob Simon das schon einmal in aller Deutlichkeit sah, so sehr sein Leben im Licht Jesu. Denn die Bibel zeigt uns auch, dass er ein sehr rechenschaffender Jude war, der im Gesetz Gottes leben wollte. Schlag mal mit mir Apostelgeschichte 10 auf. Apostelgeschichte 10, das sehen wir da, wo er das selber auch sagte. Hier in dieser Geschichte ist Petrus bei Cornelius auf dem Dach, wo ihm aus dem Himmel lauter kriechende Tiere in ein Tuch begegneten. Und er sagt in Apostelgeschichte 10, Vers 13 und 14, Gott sprach zu ihm und eine Stimme erging an ihn, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Das zeigt, dass Petrus, er lebte im Gesetz Gottes, indem er sich an die Speisevorschriften hielt, die Gott damals dem Volk gab. Und vielleicht dachte er sich, wie viele Menschen, er sei deshalb ein guter Mensch, der vor Gott bestehen kann, weil er das Gesetz halten wollte. Und vielleicht denkst auch du das, dass du ein guter Mensch bist. Aber wir sehen hier, wenn wir Gott sehen in seiner Heiligkeit und Erhabenheit, in seiner Größe, dann vergeht uns dieser Gedanke. Und wir sagen wie Jesaja, wehe uns, wehe uns. Denn wir sind sündige Menschen. Es ist so, wie wenn du im blendenden Weiß des Schnees ein ganz sauberes Leintuch siehst. Dieses Leintuch ist noch immer, sieht noch immer aus wie beschmutzt im blendenden Weiß des Schnees. Und seht, das sind wir alle im Lichte Gottes. Das sehen wir uns wirklich und erkennen, dass wir unmöglich wie Simon hier Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben können. Dass wir unmöglich in diesem Zustand zu Gott kommen können. Wenn da nicht Gott wäre, der in seiner Liebe Jesus zu uns sandte, sodass für alle, die in den Glauben sagen kann, Jesaja 1,18, wenn eure Sünden auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Dank sei der Gnade Gottes dafür. Aber interessant ist, dass man durch die Bibel sieht, dass Gott diejenigen, die er gebrauchen möchte, und du bist jemand, der, den er gebrauchen möchte, dass er ihnen erstmal begegnet, sodass sie sich zu ihm wenden, zu ihm bekehren, um Gnade flehen, sodass sie sich selber auch im Licht Gottes richtig sehen. Wir könnten einige Beispiele uns ansehen in der Bibel, zum Beispiel Hiob, Gott sagte von ihm selber, er ist ein Rechenschaftler, ein guter Mensch gewesen, mehr als alle Menschen auf dieser Welt. Und in Kapitel 40 bis 42 sieht er Gott und was sagt er dann? Er erkannte sich als schuldig an im Lichte Gottes. Auch Mose dasselbe oder auch Elia, er verhüllte sein Angesicht, als er Gott sah. Jesaja, wie gesagt, er fühlte sich total unwürdig und schuldig, als er Gott sah. Hesekiel fiel auf sein Angesicht, als er Gott begegnete. Johannes und auch Daniel noch, ging es genauso im Johannes im Neuen Testament, in Offenbarung. Sie fielen alle nieder, als sie die Herrlichkeit und die Größe Jesus sahen. Und alle, wie auch die Begegnung Petrus hier mit Gott, haben dasselbe Muster. Zuerst die Erkenntnis und die Schau über Gott, wer er ist. Dann die Selbstverachtung, die Selbsterniedrigung, Abwenden des Gesichtes von Gott. Und ein Gefühl von totaler Unreinheit im Lichte Gottes. Es ist immer dasselbe Muster. Seht, manche Menschen behaupten, sie glauben an Gott in unserem Land. Sie glauben an Gott, aber sie können nicht zugeben, dass sie Sünder sind. Und ihr Lieben, diese Menschen haben noch nie Gott gesehen in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, seine Erhabenheit. Diese Menschen haben noch nie erkannt, wer Jesus ist. Aber ich frage dich, siehst du dich im Lichte Jesu ganz deutlich? Und wenn ich seine Herrlichkeit in seinen Worten erkenne, dann kann ich nur sagen, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und wisst ihr, Nachfolger Jesu, sie sehen sich im Licht ihres Herrn. Sie sehen sich als völlig unwürdig an, als sündige Menschen, die vor dem Heiligen Gottes nicht bestehen können. Und je mehr wir Gottes Wort lesen, desto mehr erkennen wir Gott, wie er ist. Desto mehr wachsen wir darin. Und desto mehr kriegen wir einen realen Blick, wer Gott ist. Und einen realen Blick, wer wir selber sind. Sodass Paulus beispielsweise am Ende seines Lebens sagen musste, ich bin der Größte unter allen Sündern. Ich bin der Größte unter allen Sündern. Obwohl er so ein vorbildliches Leben führte. Ich bin der Größte unter allen Sündern. Und die größte Täuschung, die du dir vormachen kannst, ist zu glauben, du könntest völlig ohne Sünde sein. Dass du alles richtig machst und sehr groß von dir denkst und dass du förmlich blind bist, wie du im Lichte Gottes, wie du vor diesem Herrn stehst. Ich kenne eine Geschichte von einem Mädchen, sie war bei einem Seelsorger und sie weinte und sagte, mein Vater hat ein Leben lang niemals mich um Vergebung gebetet. Niemals. Es war immer alles richtig, was er gemacht hat. Ein Leben lang. Wisst ihr, das ist zum Heulen. Wenn ein Vater nicht mal auch zu seinen Kindern kommen kann und sagen kann, es tut mir leid, vergib mir bitte. Ich habe an dir gesündigt. Jeder, der Jesus im Kreuz vom sein Kreuz, seine Auferstehung, sein Leben angenommen hat. Er ist ja von der Stellung nach heilig gesprochen. Aber wisst ihr, wir leben nicht heilig. Wir sündigen. Wir sehen es oft nicht. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir sündigen täglich noch. Jeder von uns. Und wir beleidigen den heiligen Gott. Aber wenn wir Jesus richtig sehen, dann wird uns das bewusst und deshalb müssen wir immer wieder ihn anschauen in seinem Wort, dass wir nicht blind werden für uns selber, für unser eigenes Leben. Nachfolger, sie sehen sich im Lichte des Herrn. Wir haben gesehen, wenn Sünder Gott begegnen, führt das unausweichlich zur Selbsterkenntnis und zum Gericht über sich selber. Aber unser Thema lautet Gott sei Dank nicht nur, wenn Sünder Gott begegnet, sondern auch, wenn Gott Sünder begegnet. Wenn Gott Sünder begegnet. Und das wollen wir, diesen Trost wollen wir uns aus Vers 10 anschauen. Vers 10, da heißt es in Lukas 5. Und Jesus sprach zu Simon, als er da vor ihm lag und erschrak vor dem heiligen Gott. Er sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und wir sind hier noch immer auf dem See Genezareth. Wir befinden uns in der spannendsten Szene der Geschichte. Jesus, als Simon vor ihm lag, sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Und welche tröstende Worte muss das für Simon Petrus gewesen sein, der sich so als Sünder ansah. Er musste voller Angst vor diesem heiligen Gott gezittert haben. Und jetzt diese Worte aus dem Mund des Herrn, fürchte dich nicht. Ich frage euch, wie konnte Jesus das sagen, wenn er nicht Gott wäre und so die Macht hätte, Sünden zu vergeben? Wie konnte er das sagen? Petrus, er kam zu diesem Zeitpunkt zum lebendigen Glauben Jesus Christus. Im Lichte Gottes wurde ihm seine Sündhaftigkeit bewusst. Doch durch die Demut von Simon spricht ihm Gott seine Gnade zu. Und Jesus gibt dem demütigen Simon Gnade, weil er seine aussichtslose Stellung vor ihm erkennt. Und jemand sagt treffend, und das macht auch Lukas durch sein ganzes Evangelium deutlich, Jesus erschenkt nicht den Gerechten, sondern den Ungerechten und Unwürdigen Gnade. Den schenkt er Gnade. die sich selber als unwürdig vor diesen heiligen Gott sehen, die schenkt er Gnade, die das einsehen und sich demütigen von diesem Gott. Und erzählt sich eine Geschichte von einem einstigen italienischen König, Umberto I. Umberto wurde von einem Justizminister ein Schreiben eines zu langer Zuchthausstrafe Verurteilten vorgelegt. Und der Verurteilte bat in dem Schreiben, ihm den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter dem Schreiben jedoch schrieb der Minister, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu behalten. Gnade unmöglich, im Gefängnis zu behalten. Der König las das Bittschreiben von dem Verurteilten aufmerksam durch, ergriff zur Feder und verschob in der Anmerkung des Ministers das Komma um ein Wort nach vorne, sodass es lautete, Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Unmöglich im Gefängnis zu belassen. Dieser Mann erfuhr Gnade. Und diesen Vermerk setzte der König dann sei genehmigt, damit der Verurteilte begnadigt und so frei kam. Und genauso wie der Verurteilte macht uns der Jesus die Anklage, die gegen uns steht, die von dem Menschen, vom Teufel, vom eigenen Gewissen gegen uns erhoben wird. Er macht das durch sein Eintreten, durch sein Sterben am Kreuz, für uns wirkungslos. Durch seine Gnade, nur durch seine Gnade können wir leben. Auch wenn wir versagen, er hat unsere Schuld durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Er vertritt alle, die ihn an Glauben angenommen haben, zu Rechten Gottes, wenn wir sündigen. Jesus spricht dir und mir immer wieder zu, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich weiß, du versagst, aber ich habe all deine Schuld für dich am Kreuz bezahlt. Du darfst aus unverdienter Gnade leben. Und seht, wir haben das alles nicht verdient, was Jesus uns gibt. Wie er uns in Übermaßen segnet durch seinen Tod am Kreuz. Wir sind den überhaupt nicht wert. Und Petrus wusste das hier genauso. Jesus schenkt Gnade denen, der sich beugt, der seine Sünde einsieht. Und er kann Gnade auch dir schenken, wenn du heute Morgen hier bist. Und wenn du deine Sünde siehst, dann geh zu Jesus damit. Er ist reich an Gnade. Seht, es wird niemals fehlen an Gnade. Und das größte Problem ist unser eigener Stolz, weil wir das nicht anerkennen wollen, dass wir Sünder sind. Das ist das größte Problem. An Gnade fehlt es nicht von Gott, aber an unserem Stolz hängt alles, das uns verhindert, die Gnade Gottes zu erfahren. Seht, Gott hat keine Freude, seine Kinder im Staube liegen zu lassen. Er erniedrigt und demütigt sie nur, um sie zu erhöhen. Und die klare Lehre ist hier, wenn Menschen Gott begegnet, dass Gott kein Mensch irgendeinen tiefen Segen oder eine wichtige geistliche Aufgabe anvertrauen kann, ehe dass er sich nicht völlig aufgegeben hat. Und bevor Gott jemand eine Aufgabe überträgt, offenbart ihm seine Herrlichkeit, seine eigene Unwürdigkeit und seine große Gnade gegenüber ihm. Und Petrus sieht das hier alles und das war ein wichtiges Element, um ihn als geistlichen Menschenfischer vorzubereiten und als Hirte und Führer der Gemeinde. Aber jeder schaut noch zum kurz, wie die Reaktion war der Jünger, als sie das so erfahren hatten mitten auf den See. In Vers 11, als sie die Boote mit den vielen Fischen ans Land brachten, heißt es in meiner Übersetzung, da freuten sich die zwei Fischereiunternehmen so sehr, denn endlich konnten sie mit dem Riesenfang eine Menge Geld machen. Endlich hatten sie so viel gefangen, dass sie so viel Geld verdienen konnten, dass sie sich mit ihren Familien einen schönen, erholsamen Urlaub leisten konnten. So ganz ohne Arbeit und ohne Nachtschicht. Steht das in eurer Bibel auch? Nein, Vers 11 heißt es, sie brachen die Boote ans Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Da steht nichts davon, dass sie den großen Fang viel Aufmerksamkeit schenken. Da steht, sie verließen alles, alles hinter sich. Ihnen war der große Fang egal, nach diesem Ereignis wollten sie nur noch eins, Jesus nachfolgen, mit ihm gehen, mit diesem wunderbaren Herrn. Und ich frage euch, wie ist es dann möglich? Wie konnten sie so einen Schatz missachten? und gerade am größten Erfolg ihrer Berufskarriere einfach alles hinter sich zu lassen? Wie konnten sie einfach alles aufgeben und sich jetzt sogar finanziell schlechter stellen lassen? Wie? Ich glaube, dass Simon und Andreas, Jakobus und Johannes durch dieses Ereignis Jesus so groß wurde, dass alles andere dieser Welt wie Dreck wurde. Wie Paulus sagt im Philipperbrief, alles ist mir zu Kot geworden, nur um Jesus Christus zu erkennen, ihm nachzufolgen, bei diesem gewaltigen Herrn zu sein, der alle Macht hatte und der über ihr Leben das Wort Gnade schrieb. Und diese unverdiente Gnade, die sie in Jesus geschenkt bekommen hatten, bewegte ihnen so ein großes Verlangen, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Die Folge der Gnade Gottes war Hingabe. Und deshalb betrachten sie all das Leben so sehr als nichts. Seht, genau das gleiche Ziel hat Gott auch in unserem Leben, durch seine Gnade. Nicht, dass wir wie Petrus und die anderen auch unseren Beruf verlassen und zum Beispiel in die Mission gehen. Vielleicht ist das bei den wenigsten von uns der Fall, dass sie alles verlassen und Mission gehen oder Vollzeitdienst geben. Aber Jesus will, dass wir in dem Ort, wo er uns gestellt hat, dass wir dort zu seiner Ehre leben, dass wir dort ihm folgen, dass wir uns dort nicht einlassen auf diese Welt, sondern dass wir ihm folgen, ihn verherrlichen. Und dieses Ziel hat Gottes Gnade in unserem Leben. Und wenn uns wirklich bewusst ist, welche Gnade Jesus uns schenkt, dann verändert das unser ganzes Leben. Dann sage ich zu meinem Hirten, Herr, weil du mich so sehr durch deinen Tod am Kreuz geliebt hast, weil du alles für mich bezahlt hast, deshalb möchte ich mich dir ganz hingeben, täglich. Und ich möchte für dich leben. Deshalb möchte ich dir nachfolgen, aus Liebe und Dankbarkeit. Und dann bin ich auch bereit, wie Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, dann bin ich bereit, loszulassen über diese Dinge, die mich vielleicht heute fesseln und die ich nicht Jesus abgeben möchte. Ich bin bereit, loszulassen, wenn ich erkenne, wie groß die Gnade ist, die er mir schenkt. Dann wird Jesus mir alles. Wie sehr hat die Gnade Gottes Auswirkungen auf dein Leben, auf dein und mein Leben? Wie sehr sieht man das, dass die Gnade Gottes dich so sehr bewegt, dass du für Jesus leben möchtest, dass du Früchte bringst für Jesus. Wenn Sünde Gott begegnen und wenn Gott Sünde begegnet, das war unser Thema heute Morgen, wir haben gesehen, dass Lukas in einem deutlich macht, Jesus ist der Herr über alles, über die Dämonen, er ist über Herr, über den menschlichen Körper, er ist Herr über die Natur, über die Fische, über die Tiere, aber nicht nur das, er hat so viel Vollmacht, um Menschen zu berufen, sodass sie um seinetwillen alles liegen lassen, nur um ihm nachzufolgen. Ihm, dem Schöpfer, dem Herr des Himmels und der Erde, ist alles untertan und er ist der Herr. Und diese Erkenntnis über ihn und wer er ist und die darauf folgende Selbsterkenntnis und seine Gnade dazu möchte uns dahin erziehen, sodass wir bereit sind, für Jesus unser Leben loszulassen. Dass wir bereit sind, ihm unsere Zeit, unseren Besitz, was wir haben, was er uns geschenkt hat, dass wir es ihm geben und zur Verfügung stellen. Und das ist das Ziel, wenn Sünder Gott begegnen und wenn Gott Sünder begegnet. Und ich frage dich zum Schluss, was ist dir wichtig geworden heute Morgen? Wo hat Gott dich in deinem Herzen angesprochen? Wo verlangt er von dir, dass du hier rausgehst und umsetzt, was du hörst und tust und sagst, aber auf dein Wort, Jesus, will ich tun. Wisst ihr, es ist für Gott nicht genug, wenn du Sonntag für Sonntag dein Wort hörst, hier sitzt und es verändert sich nichts in dein Leben. Gott möchte uns erziehen in seiner Gnade, dass wir leben, was er uns sagt, was er uns deutlich macht. Gottes Gnade will das machen. Und er tut es ganz freundlich, er lässt uns unseren freien Willen. Aber er ist der Herr, er ist im Regiment. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Herr Jesus, du kennst unser Herz. Du weißt, dass wir viel mehr uns selber lieben als dich. Und dass viel Schuld da ist in unserem Leben und die Schuld ist täglich da. Aber danke, dass du trotzdem zu uns sagst, fürchte dich nicht. Du hast alles für uns bezahlt am Kreuz. Es gibt Gnade für dich. Es gibt Vergebung. Es gibt Barmherzigkeit von dir. Und Herr, ich bete für Menschen, die hier vielleicht im Raum sind und die diese Gnade noch nicht erfahren haben, dass sie kennen, wer sie sind, wer du bist. Dass sie nur noch schreien um Gnade zu dir und sich demütigen vor dir. Und du schenkst den Demütigen Gnade, aber du musst widerstehen den Hochmütigen. Herr, hilf uns, dass wir uns immer wieder demütigen vor dir, dass wir dich sehen in deiner Heiligkeit, in deiner Erhabenheit, dass wir aus dir kleinen, kleinen Gott machen, sondern der groß und mächtig ist und dem unser Leben gehört. Und du bittest uns so freundlich, dass wir aus Gnade, aus deiner Gnade unser Leben immer wieder dir hingeben. Herr, hilf uns dabei, hilf uns an diesem Tag dabei, hilf uns loszulassen und so das wahre Leben in dir zu finden, indem wir dir folgen. Amen.